Jeden Freitag von 3 bis 4 auf 102,6.
Herzlich willkommen bei Radio Mikrowelle. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich bin Ella und mit mir im Studio sind
Felix, Robin,
Mia,
Benjamin,
Ele,
Jonathan,
Noah
und Lukas.
Heute haben wir für euch eine einstündige Sendung über das Weltall vorbereitet. Ihr werdet interessante Sachen erfahren. Wir haben für euch Umfragen, Beiträge und ein Hörspiel vorbereitet. Eine echte Science-Fiction mit dem Namen Die Seeschneckenkönigin von Planet Klabbel. Ebenso waren wir im Planetarium in Laupheim und haben dort ein interessantes Interview mit Herr Kiesle geführt. Er ist ein echter Sternenkundiger. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Sendung.
Welches Lied könnte besser zu einem Aufbruch in die Sterne passen als das Titelthema von Star Wars? Komponiert wurde das Lied von John Towner Williams, einem sehr berühmten Filmkomponisten.
Ich bin Jonathan. Seid ihr schon mal nachts auf einer Wiese gelegen und habt in den Nachthimmel geschaut? Man denkt sofort, dass das Universum unendlich ist. Das hört sich jetzt verrückt an, aber manche Wissenschaftler glauben, dass das Universum aber doch ein Ende hat. Übrigens, die meisten Sterne, die ihr dort oben seht, sind andere Sonnen. Und nun hört ihr einen Beitrag über das Universum, damit ihr noch mehr Wissen sammeln könnt.
Wir sind nicht alleine. Auch unsere Galaxie ist nicht alleine. Heutzutage sind ungefähr 100 Milliarden Galaxien bekannt. Doch das scheint nicht alles zu sein. Sie entfernen sich alle voneinander. Das hängt wahrscheinlich mit dem Ursprung des Universums zusammen.
Wie ist das Weltall entstanden? Als Weltraum bezeichnet man den Bereich im Universum, der zwischen den Planeten, Sternen und Galaxien liegt. Das Universum ist unvorstellbar groß. Wissenschaftler beobachten es ständig. Dabei haben sie eine interessante Beobachtung gemacht. Alle Galaxien im Universum fliegen voneinander weg. Und zwar je schneller sie fliegen, umso weiter sind sie voneinander entfernt. Das Weltall dehnt sich also aus und wird immer größer. Das bedeutet, in der Vergangenheit war das Weltall kleiner. Wenn man die Bewegungen der Galaxien weit zurückverfolgt, treffen sich alle zu einem Zeitpunkt vor etwa 14 Milliarden Jahren. Damals war das gesamte Universum, mit allem, was wir heute darin sehen, nicht größer als ein Stecknadelkopf. Ungeheuer dicht zusammengepresst und sehr heiß. Mit einer gewaltigen Explosion, die man Urknall nennt, flog alles auseinander. Das Universum war geboren und dehnte sich seitdem in allen Richtungen aus.
News über das Weltall.
Auch Wissenschaftler sagen, dass es ein schwarzes Loch gibt.
Bisher waren Astronomen noch nie in der Lage gewesen, Licht so nah an einem schwarzen Loch zu sehen. Doch neulich haben die Forscher ein schwarzes Loch beobachtet, das einen Stern in sich hineinzog. Ein schwarzes Loch ist so massereich, dass es alles anzieht, was ihm zu nahe kommt. Auch Lichtstrahlen. Astronomen haben fast von Anfang an bis zum Ende zugeschaut, dank des NASA-Teleskops TESS. Die Daten zeigten demnach auch, dass der Anstieg der Helligkeit sehr gleichmäßig war. Daher schließen die Wissenschaftler aus, dass es sich um einen anderen Ausbruchstyp handelte, wie etwa eine Supernova. Ebenso zeigten die Daten auch den Forschern, dass die Temperatur um das schwarze Loch rund um den Ausbruch ein paar Tage lang um etwa die Hälfte gesunken ist, von 40.000 Grad Celsius zu 20.000 Grad. Schwarze Löcher sorgen immer wieder für Schlagzeilen, die man im Internet nachlesen kann.
Als nächstes kommt das Lied Mond von der Band Deichkind. Es geht darum, dass der Mann, der das Lied singt, auf den Mond will und merkt, dass er unbewohnt ist. Am Ende will er doch wieder zurück auf die Erde.
Wusstet ihr schon, dass es früher 9 Planeten gab? Aber Pluto wurde irgendwann wieder ausgeschlossen, weil er zu klein ist. Zurzeit gibt es also nur noch 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Hört jetzt noch mehr über den Planeten Mars im folgenden Beitrag.
NASA hat 1976 Leben auf dem Mars entdeckt, behauptet ein Forscher. Gibt es Leben auf dem Mars? Diese Frage treibt Forscher schon lange um. Schon in den 1970er Jahren erforschte der US-Raumfahrtorganisation NASA mit 2 Viking-Sonden den Mars, um dort Leben zu finden. Die beiden Sonden landeten im Juli und September 1976 auf dem roten Planeten und schickten Bilder zur Erde. Außerdem hatten beide Sonden 4 biologische Experimente dabei, mit denen die Wissenschaftler nach Leben auf dem Mars suchen wollten. Irgendwann in Zukunft sollten auch einmal Menschen auf dem Mars landen, so der langfristige Plan der US-Raumfahrtorganisation NASA und auch von SpaceX-Gründer Musk. Doch setzten sich die Astronauten vielleicht einem Risiko aus, das man im Vorfeld kennen könnte? So argumentiert zumindest Levin in seinem Gastbeitrag. Mögliches Leben auf dem Mars könnte die Astronauten gefährden und uns, wenn sie zur Erde zurückkehren. Deshalb sei die Frage, ob es Leben auf dem Mars gibt, nun sehr wichtig. Tatsächlich hat man bereits einige Entdeckungen gemacht, die darauf hindeuten, dass der Mars einst Leben hätte beherbergen können. Unter anderem wurde mehrfach Hinweise auf früheres Wasservorkommen entdeckt. Unter anderem Curiosity hat herausgefunden, dass der Mars wohl ein lebensfreundlicher Planet war. Außerdem haben Raumsonden Methanvorkommen in der Atmosphäre des Mars entdeckt. Ein mögliches Indiz dafür, dass es auf dem Mars heute noch Leben gibt.
Jetzt geht es weiter mit dem Beitrag über Alexander Gerst. Zuerst hören wir etwas über seine Karriere und seinen ersten Raumflug. Der Beitrag ist recherchiert und eingesprochen von Robin, Lukas und mir, Noah. Wer ist Alexander Gerst? Ein deutscher Astronaut. Alexander Gerst wurde am 3. Mai 1976 in Künzelsau geboren. Seine Faszination für den Weltraum wurde geweckt, als er die Trickfilmserie Captain Future zum ersten Mal sah. Und von seinem Großvater, einem Hobbyfunker. Der hatte schon mal die Stimme seines Enkels ins Weltall geschickt, die vom Mond reflektiert wurde und durch die Lautsprecher zu hören war. Das hat ihn so fasziniert, dass er seitdem immer davon geträumt hat, Weltraumforschung zu betreiben.
2, 1, 0. Alexander Gerst ist seit 2009 bei der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur. Am 28.05.2014 flog er das erste Mal mit einer russischen Rakete zur ISS, der Internationalen Raumstation, wo schon viele andere Astronauten waren. Bei einer halbjährigen Mission Blue Dot führte er über 100 Experimente durch, auch für viele Kindersendungen, zum Beispiel, ob Seifenblasen im Weltall kaputt gehen können. 2018 hatte er dann seine zweite Raumfahrtmission, wo der Name Horizons ist. Die dauerte wiederum ein halbes Jahr lang. Anfang Oktober 2018 übernahm er dann auch noch zu seiner Wissenschaftsastronautenrolle das Kommando der Raumstation. Er hatte auch noch ein paar andere Preise, wie zum Beispiel, dass er der 11. deutsche Astronaut im Weltall ist oder der 3. auf der ISS.
Ich bin Lukas. Der nächste Teil des Beitrags über Alexander Gerst handelt über seinen ersten Raumflug. Ihr werdet erfahren, was seine Mission war und welche Gefahren im Weltraum auf ihn lauerten. Dann werde ich euch jetzt hören lassen.
Der erste Raumflug von Alexander Gerst.
3, 2, 1, 0.
Am 18. September 2011 nominierte sich die ESA den Astronauten Gerst für einen Raumflug. Der Name der Mission war Blue Dot. 3 Jahre später war der erfolgreiche Nachtstart in Baikonur am 28. Mai 2014. Gerst war als Bordingenieur in der ISS-Expedition 40 und 41 bis zum 10. November 2014 im All. Alexander Gerst ist der 3. deutsche Astronaut der ISS. Der erste Außenbordeinsatz wurde verschoben. Der fand dann am 7. Oktober 2014 gemeinsam mit White Wiseman statt. Die beiden mussten über 6 Stunden lang eine defekte Kühlpumpe umlagern und ein neues Kabelsystem für den Greifarm installieren. So ein Außenbordeinsatz ist sehr gefährlich. Würden sie nämlich von der ISS getrennt werden und im All verschwinden, würden sie nicht mehr zurückkommen können und es würde ihnen der Sauerstoff zum Atmen ausgehen. Die Bezeichnung vom Auftrag lautete US-EVA bzw. ISS-Expedition 41-EVA. Am 10. November 2014 landete das Team in Kasachstan. Ein Ärzteteam der ESA untersuchte, wie sich sein Organismus nach seiner Schwerelosigkeit an die irdische Anziehungskraft anpasste.
Für unsere Radiosendung waren wir in Laupheim im Planetarium und wir haben dort eine Show gesehen, und zwar Der Stern von Bethlehem mit Herrn Kiesle vom Planetarium. Mit ihm haben wir ein Interview geführt. Viel Spaß damit.
Wie heißen Sie und was ist Ihre Funktion im Planetarium?
Mein Name ist Werner Kiesle. Ich arbeite hier im Planetarium, aber ich bin auch ganz einfach normales Mitglied, wenn wir ein Verein sind, der das Planetarium betreibt.
Wie lange arbeiten Sie schon im Planetarium?
Seit 1977 bin ich Mitglied, aber seit 1.1.2000 arbeite ich im Planetarium.
Was für Wunder haben Sie schon am Himmel gesehen?
Wunder. Ich habe verschiedene Sachen gesehen, Kometen oder manche besondere Ereignisse, wo Sachen sich begegnet haben, die aber teilweise nur optisch für uns so sichtbar sind, aber unheimlich weit voneinander entfernt sind.
Glauben Sie, dass der Mensch in Zukunft auf dem Mars leben könnte?
Leben ist die Frage. Man möchte mal hinfliegen. Ob das funktioniert, wird man in nächster Zeit zuerst mit dem Mond probieren, ob man zum Mond fliegen kann und wieder zurück. Das war nämlich gar nicht so einfach vor 50 Jahren. Jetzt möchten wir es wieder machen. Und dann hat man ein bestimmtes Fenster nur, um zum Mond zu fliegen. Weil der Mond, der ist ja nah da, der Mars, der ist viel weiter weg und unterschiedlich weit entfernt. Deswegen muss man da unheimlich aufpassen, wenn man fliegt.
Wie groß ist das Planetarium?
Wie groß? Das Planetarium selber ist ein runder Raum mit 10 Meter Durchmesser und in der Höhe sind es 7,5 Meter.
Was für Bereiche gibt es und was wird dort gemacht?
Wir haben das Planetarium. Das Planetarium ist wie ein Kino. Nur unsere Leinwand ist nicht vorne, sondern über uns. Dort können wir mit dem Sternprojektor in der Mitte die Sterne projizieren und zeigen. Wir haben bei uns eine Sternwarte. Und da muss es klarer Himmel sein. Es geht nur am Abend, weil da kann man live beobachten. Das heißt, man schaut durchs Teleskop durch, ins Okular rein. Im Planetarium wird projiziert. Da ist egal, ob es gutes Wetter ist oder schlechtes Wetter ist. Man kann immer was zeigen.
Welche Technik benutzen Sie im Planetarium?
Hauptsächlich die Technik von der Firma Zeiss. Aber viele Sachen sind auch, wenn wir im Verein sind, von uns selber gemacht worden. Dass wir es bedienen können und jederzeit austauschen können, ist das für uns viel einfacher, wenn immer jemand kommen muss.
Was für ein Jahresbudget hat das Planetarium?
Oh, das kann man so nicht sagen, wie viel für ein Betrag das ist. Wir erleben von den Einnahmen von den Besuchern. Das heißt, desto mehr Besucher von uns kommen, desto mehr können wir uns kaufen. Wenn irgendwas kaputt ist, ein Computer, dann kauft man einen besseren Computer. So geht es immer weiter. Ne? So tauschen wir immer aus, was es gibt. Wenn eine Lampe kaputt ist, müssen wir die Lampe natürlich austauschen. Sonst haben wir kein Licht mehr im Planetarium. Und so sind verschiedene Sachen, die wir uns leisten können oder nicht. Je nachdem, wie viele Besucher zu uns kommen.
Wie viele Besucher kommen im Jahr zu euch?
Es sind meistens über 30.000 Besucher, die zu uns kommen. Und unsere Kuppel hat ja einen Durchmesser von 10 Meter. Da passen 62 Leute rein. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Vorführungen man machen muss, dass man die alle unterbringt.
Welche Show mögen die Gäste am meisten?
Zurzeit, aktuell, Weihnachtszeit, Der Stern von Bethlehem.
Warum gibt es die Show? Was steckt dahinter?
Die Weihnachtsgeschichte ist eine ganz alte Geschichte. Und jeder hat sich immer überlegt, was war dann damals das Zeichen, das am Himmel sichtbar war. Das ist immer die Frage, was man damals schon wusste. Das ist enorm, was die Leute trotzdem, dass sie nur mit bloßem Auge in den Himmel hochschauten, am Himmel schon erkannten.
Wer denkt sich die Shows aus?
Wir sind ja viele Mitglieder bei uns im Planetarium und jeder hat ein bestimmtes Wunsch oder kennt bestimmte Sachen gut, kennt sich auch von den Informationen her sehr gut aus. Und wenn dann einer sagt, okay, ich möchte ein Programm schreiben, dann setzen wir uns zusammen in eine größere Runde und überlegen, wie wir das machen, was wir zeigen können, was wir woanders vielleicht herbekommen, welche es schon gibt, oder was wir selber machen müssen. Wir produzieren nämlich das meiste von unserem Programm, aber produzieren wir selber.
Wie stellt man eine Show her?
Man überlegt zuerst, was man zeigt, was man macht. Dann macht man eine Infoliste, wo praktisch drinsteht, welche Objekte, was kann man am Himmel zeigen, was muss man mit den Videoprojektoren machen, was muss der Sternprojektor zeigen, werdet ihr nachher sehen. Der Sternprojektor hat vieles zu zeigen, weil der auch einen Sprung machen kann vor 2000 Jahren, was damals am Himmel sichtbar war. Und so wird das Ganze immer weiter gemacht. Man geht ins Tonstudio, man macht die Aufnahmen, man hat jemanden, wo die Musik macht, dementsprechend zusammenstellt, und dann muss man das alles zusammen mischen, dass das von der Länge, von der Position her genau stimmt. Und wenn das mal fertig ist, dann hat man nur den Audioteil. Dann muss man das Video dazu machen und die ganzen Bewegungen vom Hauptprojektor, welches Objekt wird gezeigt, welches Sternbild wird gezeigt und welches Licht wird im Hintergrund angemacht. Ist am Anfang, ist zwischendrin, welche Szenen haben.
Wer leitet die Aufführung der Show?
Leiten kann man nicht sagen, aber wir haben zwei Leute bei uns, die immer an jedem Tag, wenn Besucher kommen, da sind. Einer, der hat im Planetarium zu tun, der macht der spunste Vorführer, und jemand, der draußen die Leute empfängt, der bald schon in der Kasse sitzt und die Leute dort empfängt.
Welche Technik braucht man?
Im Planetarium haben wir jetzt, wie im Kino, Videoprojektoren. Aber es sind spezielle Projektoren, weil die projizieren, man kennt es ja vom Video, vom Kino, das Bild ist nie dunkel. Da ist immer im Hintergrund ein graues Licht. Und wir haben spezielle Technik von Zeiss, wo das Bild ganz dunkel macht. Nur an der Stelle, wo ein Lichtpunkt ist, wo was gezeigt werden soll, da fällt Licht raus. Das ist die spezielle Technik. Und dann steht in der Mitte der Sternprojektor, wo ganz genau mit 7000 Löchlein drin ist, wo genau zeigt, welches Sternbild wie aussieht.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende des Interviews angekommen.
Vielen Dank für die Fragen.
Ich bin Robin und wir, das Team Radio Mikrowelle, waren an der Ulmer Donau und haben Leute über das Thema Weltall befragt. Die Antworten waren sehr spannend und auch sehr unterschiedlich. Das könnt ihr ja jetzt selbst anhören. Inwiefern glauben Sie, dass es momentan Aliens auf der Erde gibt?
Ja, ich glaube eigentlich nicht, dass es Aliens bei uns gibt, aber ich glaube bestimmt, dass es irgendwo noch eine zweite Erde oder sowas gibt, die bewohnt ist.
Gar nicht.
Ja, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine andere Welt gibt, viel weiter entfernt, wo sich Leben gebildet hat.
Ich glaube gar nicht.
Also ich glaube, dass die nicht auf der Erde leben. Das kann man schon vorstellen, dass es außer uns noch andere Lebewesen im Weltall, im ganzen Universum gibt. Aber auf der Erde, da hätten wir das schon bemerkt, dann hätten die sich vielleicht auch schon mal gemeldet und dann würde man wissen, dass es außer uns noch Aliens auf der Erde gibt.
Da glaube ich gar nicht daran.
Inwiefern ich das glaube? Ich glaube das gar nicht.
Auf der Erde glaube ich, dass es keine gibt.
Null.
Alien leben, ob sie sich verstecken? Ah, wahrscheinlich eher weniger.
Stellen Sie sich vor, ein Alien steht Ihnen gegenüber. Wie sieht er aus und wie reagieren Sie?
Naja, da hat man natürlich immer so die Vorstellung vom kleinen grünen Männchen mit so Saugnäpfen an den Händen und großen Glubschaugen und einem Tellerkopf oder sowas. Oder auch großen Kopf und einem kleinen Körper. Wie ich reagieren würde? Ja, ich würde mal fragen, ob der meine Sprache spricht. Würden wir ansprechen, hallo, ich bin der Manfred. Wie heißt du? Woher kommst du?
Das ist eigentlich relativ unvorstellbar, aber ich würde ihm natürlich nach Möglichkeit freundlich begegnen, ohne Waffen etc. Ne?
Ja, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, grün mit vielen Armen und Beinen. Ja.
Ich würde versuchen, mit Hand und Fuß mich zu kommunizieren. Und ja, der wird wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie wir.
Ich glaube, es kommt darauf an, wie er aussieht, wie ich dann reagiere. Wenn er irgendwie freundlich aussieht, also vielleicht ein bisschen menschlicher, dass man dann eher ruhiger reagiert, wie wenn es halt so wie ein Monster im Film aussieht.
Ein Alien sieht fremdartig aus, aber man kann nicht genau sagen, wie genau, weil man kennt es ja nicht, weil es ja ein fremdes Geschöpf ist. Und wie ich mich verhalten würde, kann ich nicht sagen, weil ich die Situation noch nie erlebt habe.
Ach, dann könnte ich es mir vorstellen wie E.T. früher. Oder? Das war ein Film, ja, das war so ein Außerirdischer. Ja, und das war so ein nettes Kerlchen, sag ich jetzt einfach.
Ja, ja, das ja.
Da wäre es schön, wenn er so aussehen würde, weil der war sehr lieb.
Oh, ich war zunächst mal sehr überrascht. Naja, man hat ja so seine Vorstellungen aus dem Fernsehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so aussehen. Also nicht so menschlich. Aber wie anders, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Weiß ich nicht.
Ja, ich würde schon staunen, wenn ich eins sehen würde, weil ich ja nicht dran glaube, dass es sowas gibt.
Also wenn sie auf der Erde sind, dann soll es mich wahrscheinlich nicht überraschen. Dann sieht er wahrscheinlich nicht auch anders aus als wir. Dann tarnt er sich ziemlich gut.
Am Mikrofon ist Mia. Wo wir schon im Bereich der fantastischen Geschichten im Weltraum sind, kommt als nächstes ein Hörspiel, das wir selbst erfunden haben. Die Geschichte passiert genau an Weihnachten, wo die Familie der Seeschneckenkönigin auf die Erde herabstürzt. Aber ich will nicht zu viel verraten, sondern lasse die Geschichte selbst erzählen.
Die Geschichte der Seeschneckenkönigin spielt auf dem fernen Planeten Klabbel.
Es ist so eine Kombination aus Erde und Mars mit so einer leicht lilanen Atmosphäre.
Wer wohnt auf diesem Planeten?
Slomis.
Und Kronis, das ist eine Königin.
Und? Eine Seeschneckenkönigin.
Wo wohnt diese Seeschneckenkönigin?
Im See.
Und wie sieht der See aus?
Pink, lila, so gemischt.
Weiß.
Also ich würde sagen vielleicht auch noch, dass der Sand rot ist, der da unter dem See auf dem Boden liegt. Vielleicht sind es noch in seinen kleinen Diamanten.
Was für Pflanzen gibt es dort?
Süßigkeitenpflanzen.
In welchem Haus wohnt die Seeschneckenkönigin?
Ja, in der Ananas. Ganz tief unter dem Meer. Also in der Ananas sind Fenster und eine Bunkertür, damit niemand ihre Süßigkeiten stehlen kann.
Mit wem wohnt sie da oder wohnt sie dort alleine?
Sie wohnt mit ihren 50 Schneckenkindern.
Wow, mit den 50 Schneckenkindern. Wie heißen die wildesten?
Layli,
Kruki und Gummi.
Und Brownie.
Und sie wohnen mit einem Seeschneckenkönig.
Wie sehen die Seeschnecken aus so?
Also die sind groß, haben eine Muschel und auf ihrem Kopf ist eine Krone. Schleimige Schneckenhaut.
Aus schleimiger Schneckenhaut. In der Welt gibt es ein großes, großes Problem.
Eine Mörderfamilie? Sie mördern Leute, weil sie Spaß haben dabei.
Vielleicht haben die keine Feiertage.
Säuregoles verätzen den Planeten.
Dass es gar kein Essen mehr gibt.
Das sind aber mehrere Probleme.
Es gibt noch mehr Probleme anscheinend.
Das größte Problem ist die Schule. Es ist langweilig.
Oh Gott, das Bildungssystem ist tödlich langweilig. Die 50 Schneckenkinder sind alle total gefrustet wegen diesem Unterricht. Es gibt noch mehr Probleme.
Im Wasser ist ein Gift und was alle Meeresbewohner töten könnte, so ein Virus.
Das Maß ist voll und die Familie der Seeschneckenkönige muss den Planeten verlassen.
Königsfamilie baut das Ananashaus um zu einer Rakete und fliegt auf unsere Erde.
Dann herrscht bei Ulm ein großes Gewitter. Ein Blitz schlägt in die Spitze vom Ulmer Münster ein. Und dieser Blitz ist eigentlich die Teleportation. Und dann kommen die Blitze wieder zueinander, also die elektrische Ladung. Und dann sind sie im Ulmer Münster drin.
Diese Schnecken, 50 kleine, 2 große, ziehen durchs Ulmer Münster, machen die Türe auf und stehen plötzlich im Markt. Ja.
Vielleicht schauen jetzt alle Menschen, die im Haus sind, verwirrt an.
Alle Menschen rennen weg und verschwinden in ihren Häusern.
die Aliens, also die Schnecken, fressen alles auf.
Stimmt, die haben ja riesen Hunger, ne? Die hatten ja jetzt lange nichts zu essen. Auf dem Planeten herrscht eine Lebensmittelknappheit.
Es kommen Leute, um die einzufangen und sie zu untersuchen, woher sie kommen. Mhm. Weil sie diese Spezies nicht kennen.
Spezialeinheit mit so Klebstoffpistolen.
Die Spezialeinheit mit Klebstoffpistolen schafft es nicht, die einzufangen.
Doch als sie angegriffen werden, verwandeln sich die sonst so friedlichen Seeschneckenkönige und Königinnen und Königskinder in eine plastikrünstige Meute, die auf dem ganzen Markt alles auffrisst. Zumindest, was an Plastik vorhanden ist. Zu ihrem großen Unglück sind drei junge Reporterinnen noch auf dem Markt zurückgeblieben. Dort kauern sie unter einer großen Plastikplane, versteckt, und müssen aber zusehen, wie die Seeschneckenkönigin höchstpersönlich auf sie zugleitet.
Oh nein, sie kommen in unsere Richtung.
Können wir bitte einfach nur hier weg?
Was sollen wir machen?
Keine Ahnung. Weg? Gehen?
Sie sind so riesig, sie kommen in unsere Richtung.
Vielleicht sind sie ja gut.
Bist du dir sicher?
Ich weiß es selber nicht.
Sollen wir zu ihnen gehen oder nicht?
Sie sind einfach nur wahnsinnig.
Warum?
Einfach nur
Trau dich doch mal. Was denn? Guck sie dir doch an.
Ich finde sie interessant.
Interessant?
Ja.
Viel zu schleimig.
Aber du meinst doch Schleim. Das ist was Ähnliches, nur
lebend.
Ja. Sollen wir gehen?
Okay, aber du gehst als Erster wieder.
Okay, kommst du mit?
Nein. Ich habe genug Orangen.
Okay.
Sehr, sehr mutig verlassen die zwei Reporterinnen ihren Unterschlupf und nähern sich den Seeschnecken.
Oh nein. War das wirklich eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie auch gefährlich.
Sprich du sie doch mal an.
Okay. Hallo?
Die Schnecken erstarren.
Gefährlich beben sie mit den Fühlern Richtung Reporterin. Werden sie ihnen etwas antun? Die zwei Reporterinnen stehen vor der riesigen, schleimigen Schnecke mit einer großen Krone auf. Und jetzt liegt es an ihrem diplomatischen Geschick.
Kennt ihr Deutsch?
Ja, auf Seite von Kreaturen und Substanzen.
Eigentlich ist die Frage, was seid ihr?
Sind Schnecken.
Schnecken?
Wir sind 52, dann sind unsere Kinder.
Warum seid ihr hier?
Wir sind zu deinem hochtechnologischen Teleporter nach hier geflüchtet, weil es unserem Planeten nicht so viel Essen gibt und von Säugegolems verseucht sind.
Nebenbei schnappt sich die Seeschneckenkönigin einen riesigen Abfalleimer mit lauter Plastik und schluckt ihn einfach runter.
Was ist das für eine Substanz? Das ist unglaublich lecker. Das war das Leckerste, was ich gegessen habe.
Das ist Plastik, also Müll.
Da kommt plötzlich ein Mann in Uniform und seine Assistentin.
Gucken Sie sich die doch mal an.
Endlich haben wir Aliens gefunden. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang schon gewartet. Ich kann es kaum erwarten.
Gucken Sie die doch mal an. Die sind schleimig. Was wollen wir denn da machen?
Ja, ich will erst mal ein bisschen Experimente dran machen. Mal gucken. Ich habe gerade beobachtet, die können Plastik essen. Wie schaffen die es nur?
Bleiben Sie doch eher mal auf Ihrem Schreibtisch sitzen. Guck mal, das ist doch voll uninteressant. Die sind schleimig, riesig, die sind größer als ich selber.
Ja, aber vielleicht wollen die Chinesen ja auch mal was probieren. Also die essen ja auch viel. Vielleicht, die haben ja bestimmt schon mal Nacktschnecken probiert. Aber so große, das lässt sich gut verkaufen. So mal gucken, was hier passiert. So, und dann hier drin ziehe.
Der Alien-Jäger rennt mit gezückter Waffe auf die Schnecken zu und feuert ab. Doch den Seeschnecken scheint es nichts auszumachen.
Sie reagieren sogar mit Humor und müssen total kichern, weil das sie ein bisschen gekitzelt hat.
Guck mal, sie können gar nichts gegen die machen. Sie kommen mit ihrer Supernova-Kanone, irgendwas, was sie da haben, und sie lachen sich der Tod darüber. Was wollen sie denn da experimentieren?
Aber zum Glück kommen jetzt die Reporterinnen ins Spiel und versuchen zu vermitteln.
Halt, stopp! Was wollt ihr damit?
Das ist die Entdeckung von Jahrhunderten, Jahrtausenden. Man hat noch nie außerirdische Lebensformen gesehen. Oder vielleicht ist es ja von der Erde, vielleicht sind es ja Mutierte. Vielleicht gibt es eine neue Substanz. Das müssen wir doch alles herausfinden.
Aber die Reporterinnen wissen schon einiges mehr. Sie klären ein paar Dinge auf über die neuen Mitbewohner auf der Erde.
So viel, wie wir herausgefunden haben, sind das keine bösen Kreaturen. Sie sind nett. Ja, wir sollten sie nicht mit Waffen bedrohen.
Aber was ist, wenn sie sich nur so anstellen und in Wahrheit einen Plan haben? Weil vielleicht sind sie ja auch schlau genug, weil man muss ja sehr schlau sein, um durchs Universum zu reisen.
Die junge Reporterin wendet sich an die Schnecken selbst.
Seid ihr wirklich böse?
Nee, wir sind eigentlich komplett harmlos, außer wir werden sehr bedroht und eingeengt. Dann werden wir zu blutrünstigen Plastikesser.
Da krabbelt auch Jessica unter dem Stand hervor, und zwar mit einer hervorragenden Idee.
Wie wär's, wenn wir sie im Meer ablassen? Da ist so viel Müll, viel zu viel Essen fast schon.
Aber vielleicht brauche ich sie ja noch für ein Experiment, zum Beispiel neue Rüstungen für Krieg. Guck mal, die Patronen sind einfach bei ihnen abgeprallt. Oder die Magensäure, wenn sie Plastik essen können. Dann könnten wir auch einfach den Meer reinigen, wenn wir das Rezept dafür rausfinden.
Ja, dann nehmen Sie sich doch einfach ein Kind von denen. Guck mal, da sind ganz viele da. Da können Sie die nehmen, zum Labor bringen, was Sie da auch immer machen wollen. Und dann haben Sie das.
Gute Idee, das mache ich gleich. Aber wir müssen es so machen, dass diese riesigen, ekligen Nacktschnecken das nicht sehen können.
Der Alienjäger schnappt sich einen Sack und macht sich auf den Weg, um die kleinen Schnecken einzufangen. Die Seeschnecken-Königsfamilie tritt den Rückzug an. Gesammelt gleiten sie zurück ins Münster auf die Ananas zu. Die jungen Reporterinnen rennen hinterher, denn sie wollen um jeden Preis diesen Aliens helfen, auf diesem Planeten gut anzukommen. Während sie von dem Alienjäger unter starkem Beschuss stehen, manövriert sich die Ananas langsam nach oben. Schon nach kurzer Zeit haben sie den gefährlichen Alienjäger und sein Feuergefecht hinter sich gelassen. Doch damit stand eine neue Frage im Raum.
Wo sollen wir hin? Wir kennen das nicht hier aus.
An irgendeinen Strand. Ich kann ja mal googeln.
Ich kann auch mal googeln.
Toll, wie wär's mit hier oben ist kein Empfang?
Während die neue Besatzung des Raumschiff Ananas noch das neue Navigationssystem ausklügelte, ärgerte sich unten vor dem Ulmer Münster der Alienjäger und seine bezaubernde Assistentin.
Ich hab doch gewusst, ich hätte diesen Peilsender mitnehmen sollen. Jetzt kann ich sie nicht orten. Was mache ich jetzt?
Ja, seien Sie doch mal ruhig. Guck mal, es ist doch super. Jetzt sind sie weg. Jetzt haben wir sie nicht mehr in unserer Schuld. Wir müssen die Polizei nicht informieren. Sie sind jetzt weg. Weiß Gott, wo sie hingegangen sind. Es juckt uns doch gar nicht. Komm, wir setzen uns schön an den Schreibtisch und machen irgendeine bequeme Arbeit.
Die Besatzung der Ananas hatte mittlerweile herausgefunden, wie das Schiff auch auf der Erde zu navigieren war. Wegen der unglaublichen Schnelligkeit der fliegenden Ananas erreichten sie schnell ihr Ziel.
Mal schauen, ob wir was sehen.
Ja.
Siehst du was?
Ja, da.
Sieht schön aus, aber auch dreckig.
Die Plastikinseln im Ozean, die sich aus vielen, vielen Plastikflaschen und Plastikabfällen geformt hatten. Der perfekte Lebensraum für die neuen Bewohner der Erde. Dort wünschten die Reporterinnen den Seeschnecken ein hervorragendes Leben und wurden mit einem kleinen Knopfdruck zurück vors Ulmer Münster teleportiert.
Und somit endet unsere Geschichte und alle sind glücklich.
Das ist unsere selbst ausgedachte Geschichte.
Mit Musik von Nils Stewin.
Solche Schnecken könnten wir doch wirklich gut gebrauchen.
Das war's. Das war unsere Sendung. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Denn das ist unser erster Auftritt bei Radio Mikrowelle. Wir sind eine Gruppe aus 10 Menschen. Soweit wir wissen, kein Alien dabei. Wir sind 8 Kinder und 2 Erwachsene. Und haben ein halbes Jahr gearbeitet, um diese Sendung hinzubekommen. Ich bin Felix und mit mir im Studio waren
Ele, Ella,
Mia,
Robin,
Benjamin,
Noah,
Jonathan
und Lukas.